Wir beschäftigen uns ja in diesen Wochen mit dem Thema, was geistliches Leben so ist, was das eigentlich meint, so in Gottes Beziehung zu stehen. Da gibt es ja unterschiedliche, ich sag mal auch Ansätze. Der Apostel Paulus, da haben wir mal drüber nachgedacht, hat ja gesagt, dass wir ein Wohlgeruch für Gott, ein Wohlgeruch Christi sind. Also ein interessantes Bild. In der letzten Woche haben wir uns nochmal damit beschäftigt, dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Also das, was Glaube meint und wie sich Glaube auswirkt, dafür hat die Bibel ja auch unterschiedliche Bilder, aber es meint schon im Endeffekt immer eine bestimmte Wirklichkeit, nämlich die Wirklichkeit, und das ist so die Auseinandersetzung im Leben, oder nicht die Wirklichkeit, man könnte auch sagen, die Frage, worum es eigentlich geht im Leben. Geht es eigentlich um, und das könnte man eben heute mit diesem Thema auf dieses Thema übertragen, geht es eigentlich um Kronos oder geht es um Kairos? Also damit muss man sich auch mal beschäftigen mit diesem Thema Zeit. Dietmar hat es am Anfang ja schon kurz erwähnt, was für uns ja ein sehr wichtiges Thema ist. Wenn man in die Bibel schaut und sich damit dann beschäftigt mit diesem Thema, dann entdeckt man, oder wenn man mit dieser Frage an die Bibel geht und fragt, wann ist eigentlich die Zeit entstanden, dann entdeckt man irgendwie Interessantes. Weiß jemand von euch, wann die Zeit entstanden ist? Vor langer, langer Zeit, also ist schon lange her. Also natürlich müssen wir in den Schöpfungsbericht dann reingucken. Und okay, man kann schon mal sagen und man weiß, am siebten Tag war es nicht. Denn da war ja Ruhe angesagt. Wann wurde eigentlich die Zeit erfunden? Also das ist jetzt für alle die ich sag mal, sich mit Evolution und so beschäftigen, eventuell ein Argument, wobei man muss aufpassen, irgendwie am Ende haut es dann auch doch nicht so richtig hin, um zu sagen, ja, das Leben hat sich entwickelt, weil der erste Tag hatte noch keine 24 Stunden. Also am Anfang schuf Gott den Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Da steht noch nichts von irgendwie 24 Stunden. Dann wurde eben getrennt, aber erstmal das Wasser, und zwar das Wasser, was überhalb des Bogens ist und was unterhalb des Bogens ist. Also man könnte sagen, der Regen, der von oben fällt und die Seen und die Meere, wobei irgendwie kann man das so auch nicht sagen, weil diese Trennung kommt erst einen Tag später. Also erst am dritten Tag wird dann das voneinander getrennt, also Wasser und Land, und dann werden auch die Pflanzen eben geschaffen. Und am vierten Tag ist es endlich soweit. Da werden Sonne, Mond und Sterne dann geschaffen, und der Schöpfungsbericht beschreibt das auch so, dass es darum geht, um dem Jahr so seine Ordnung zu geben. Also wenn man nach dem Schöpfungsbericht geht, sagt man, also erst ab dem vierten Tag gibt es eigentlich diesen Rhythmus von 24 Stunden. Vorher hat es ihn so noch nicht gegeben. Also die Zeit wurde erst am vierten Tag erfunden. Das ist auch wichtig, sich mit diesem Thema dann so ein bisschen zu beschäftigen, denn Zeit ist ein Thema, was Menschen beschäftigt. Wir leben ja und teilen die Welt ja oder die Weltgeschichte ja auch in unterschiedliche Epochen ein. Da gibt es dann so die Frühzeit, also man kann das immer noch mal ein bisschen dann auch noch mal weiter aufteilen, aber da gibt es dann die Frühzeit. Dann gibt es so die Antike, dann gibt es das Mittelalter und dann kommt die Neuzeit. Also wir leben ja, wie gesagt, man kann das dann auch noch mal ein bisschen unterteilen, wir leben ja in der Neuzeit. Und wenn man das jetzt so ein bisschen einteilen will, wo die Neuzeit beginnt, naja, dann streiten sich die Gelehrten natürlich so ein bisschen. Also das ist ja Übergang Mittelalter dann zu dieser neuen Zeit. Und ein wichtiges Ereignis war 1453 der Fall Konstantinopels. Also Weil da hat sich in der christlichen Welt noch mal einiges verschoben und für viele war das so dann auch ein Anhaltspunkt. Aber dazu gehört natürlich dann die Entdeckung Amerikas, die Entdeckung des Buchdrucks, die Reformation. Also so in dieser Zeit sagen wir eigentlich, wir kommen vom Mittelalter in die Neuzeit hinein, weil da hat sich dann etwas verändert. Aber der eigentliche Mann, dem wir es zu verdanken haben, dass alles anders geworden ist, ist nicht Martin Luther oder andere Menschen, die wir alle kennen, sondern der entscheidende Mann für die Neuzeit war Peter Henlein. Wer von euch kennt Peter Henlein? Sehr gut. Warum kennt ihr die?
Hat man früher in der Schule gelernt.
Ja, okay. Also ich kenne den nur, weil die Baptistengemeinde in Burgau, wo ich auch eine Zeit lang war, in der Peter-Henlein-Straße war oder immer noch ist. Deswegen, wenn ich Straßennamen sehe, gucke ich eigentlich immer nach, wer verbirgt sich dahinter. Aber die meisten kennen ja Peter Henlein nicht. Uhren, mechanische Uhren, das war auch nochmal so ein Wandel, weil früher gab es ja nur Sonnenuhren und Sanduhren oder so. Mechanische Uhren gibt es so Anfang des 14. Jahrhunderts, da ging das allmählich los. Aber natürlich, wie wir das so kennen aus alten Filmen, dann irgendwann gab es dann diese Uhren, in den Kirchen und dann noch ein paar anderen Gebäuden. Und man wusste, deswegen hat die Turmuhr ja geschlagen, man wusste immer, was die Stunde geschlagen hat, wenn man hingehört hat. Also weil man konnte nicht immer auf die Uhren gucken und dieser Schlag der Uhr hat dann angezeigt, was die Stunde geschlagen hat. Höchstwahrscheinlich 1511 hat Peter Henlein, also man könnte das jetzt so sagen, ist natürlich ein bisschen übertrieben, die Armbanduhr erfunden. Natürlich war es nicht die Armbanduhr. Aber das war die erste bewegliche Uhr oder die erste Uhr, die am Körper getragen werden konnte. Damit hat sich Zeit und hat Zeit auch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Mir ist der Film gerade erst eingefallen, habe mich ein bisschen geärgert, sonst hätten wir uns vielleicht ein Stück angucken können. Charlie Chaplin hat ja mal so einen Film über die moderne Zeiten gemacht. Und ich weiß nicht, wer von euch den schon mal gesehen hat, aber vielleicht bestimmt habt ihr schon mal so ein Bild gesehen. Also der Mensch so im Uhrenräderwerk, im Räderwerk der Gesellschaft und der da einigermaßen umkommt. Das haben wir Peter Henlein zu verdanken, nämlich, dass wir dann eben die Zeit jetzt immer bei uns tragen und immer gucken können und heute dann auch ja gesagt bekommen, jetzt musst du dies, jetzt musst du jenes machen. Früher wäre ja auch nie einer auf die Idee gekommen auf dem Feld, wenn einer eine Viertelstunde zu spät war, dann zu sagen, na ging ja nicht, aber dann auf den Kirchturm zu zeigen und sagen, hör mal, hast du schon. Zeit hatte dort eine ganz andere Bedeutung. Aber jetzt, wo wir alle ja sekundengenau die Zeit wissen, fragen wir auch so mal, schon ein bisschen spät, oder? Und dann braucht man eben eine Entschuldigung, am besten eine gute, warum man dann eben 3 Minuten zu spät gekommen ist, 5, 10 Minuten zu spät gekommen ist, wie auch immer. Also die Zeit, der Chronograph hat unser Leben vollkommen verändert. Später kam dann nochmal der Chronometer dazu, hat das Ganze nochmal ein bisschen ergänzt. Aber wir merken, dass das, oder wir wissen, dass das unsere Vorstellung für in dem, was Leben ist, vollkommen verändert hat. Vorstellung vom Leben haben Menschen ja schon seit ewigen Zeiten eigentlich, seitdem es den Menschen gibt. Und so können wir viel in der griechischen Mythologie auch nachlesen und wahrnehmen von diesem Thema. In der Bibel steht ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. In der griechischen Mythologie wird es ein bisschen anders formuliert und da wird einfach gesagt, am Anfang der Schöpfung war Chaos. Das ist der Ursprung. Am Anfang der Schöpfung war Chaos. Und dann ist aus diesem Chaos Uranos und Gaia hervorgegangen. Uranos für den Himmel und die Gaia für die Erde. Ist schon interessant. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. viel Chaos, viel Tohu Wabohu, Himmel und Erde, Uranus und Gaia. Und diese beiden, das gehört zur griechischen Mythologie dann auch dazu, diese beiden sind sich dann näher gekommen und haben ein paar Kinder gezeugt. Und eines ihrer Kinder war Kronos. Daher kommen die Chronographen. Daher kommen eben die Chroniken. Daher kommt es, dass etwas chronisch wird. Kronos wurde geboren und, naja, ihr kennt das ja vielleicht nur vom Hörensagen, nicht aus der, aus der eigenen Lebenswirklichkeit. Es ist ja manchmal so, dass der Vater zum Rivalen wird. Also besonders, wenn es zum Beispiel auch in den Bereich der Wirtschaft hineingeht und Menschen Firmengründer ihre Firma weitergeben müssen, nicht so ganz wollen. Da gibt es immer so Auseinandersetzungen. Und Freud hat er ja dann auch hinterher nochmal ein Prinzip rausgemacht. Nur war es schon eben in der griechischen Mythologie so, dass Kronos seinen Vater Uranus umgebracht hat. Weil irgendwie stand er ihm auf der Karriereleiter wohl ein bisschen im Weg. Kronos heiratete dann eine seiner Schwestern und aus diesen gingen dann auch unterschiedliche Gottheiten hervor. Einer der Söhne der beiden war Zeus. Und jetzt wusste Kronos ja, wie das mitunter läuft, dass man den eigenen Kindern nicht so ganz trauen kann. Deswegen hat er seine Kinder gefressen. Kann man ja machen. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass wir manchmal sagen, es ist ein Zeitfresser oder so. Also Kronos hat seine Kinder gefressen, jetzt nicht zu viel Mitleid. Hinterher hat man ihm irgendwie, ich glaube, ein paar Steine gegeben, er hat es wieder ausgespuckt und so, aber später. Weil er wusste, naja, der eigenen Brut kannst du nicht trauen, die sägen hinterher irgendwie an deinem Stuhl. Und naja, jedenfalls hinterher einer der Söhne des Zeus, Kairos. Also Kairos ist ein Enkel von Kronos. Die griechische Mythologie ist schon hochspannend, also sich das mal so anzugucken, weil man lernt da auch viel über das, was das menschliche Leben ist. Also, wenn man über Zeit nachdenkt und wenn wir über Zeit nachdenken, wenn wir auf den Chronometer gucken, sagen wir heute nicht mehr, nur noch bei besonderen Uhren, wenn wir da drauf schauen, wenn wir eine Chronologie schreiben, wenn wir sagen, es wird etwas chronisch, dann hat das immer etwas mit diesen Figuren zu tun, die wir nicht kennen und gar nicht genau wissen, was die so veranstaltet haben, weil diese griechische Mythologie neben dem, was die jüdisch-christliche Tradition dann auch mit sich bringt, weil wir von dieser griechischen Mythologie einfach auch sehr geprägt sind. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, muss man das eben auch vor Augen haben. Also Zeit wurde immer, und Dietmar hat das ja am Anfang auch nochmal unterschieden, immer und, so beschrieben, immer unterteilt in Kronos und Kairos. Miteinander verwandt, aber sich nicht immer grün und mitunter stehen sie sich auch irgendwie feindlich gegenüber. Dieses Bild von Kronos und Kairos kommt in der Bibel auch vor. Also wenn wir zum Beispiel den Prediger sagen hören, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde, dann reden wir hier eigentlich über Kronos. Also die Zeit, die vergeht, die Zeit, die dahinläuft und alles hat in dieser dahinlaufenden Zeit so seinen Punkt, wo es geschieht, aber nichts hat irgendwie so einen Ewigkeitscharakter. Also die Bibel kennt auch dieses Bild und das ist ja jetzt die Frage, ist das, was das menschliche Leben ausmacht, eigentlich nur das, was an uns irgendwie vorbeigeht, was uns passiert? Also, was uns passiert, ist es das oder ist es mitunter auch ein bisschen mehr? Das ist die Frage, die alle Menschen dann mehr oder weniger in sich tragen. Was ist das Leben? Ist es eben das, was an mir vorübergeht, also was passiert und was mir dann eben passiert und was geschieht? Oder ist es irgendwie noch mehr? Und alle Religionen und viele kluge Leute beschäftigen sich auch damit oder haben sich auch damit beschäftigt. Einer, der sich damit auch sehr auseinandergesetzt hat, mit dieser Frage, was das Leben eigentlich ist und was das Leben eigentlich sei, ist der große Dichter Fürst Goethe. Und in seinem Faust hat er natürlich auf wunderbare Weise das Thema auch aufgegriffen. Und das wollte ich euch heute mal nicht ersparen. Ist das schon lange her, dass wir es mal gelesen haben, oder? Also, Faust, erster Teil, ist ja ein bisschen, ja, komisch, die Geschichte, so diese Einleitung. Man weiß zwischendurch gar nicht, was diese, gibt mehrere Einleitungen, was die eben mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Aber eine Einleitung ist so, um das irgendwie ein bisschen vor Augen zu haben und was uns näher ist, ist im Endeffekt das, was wir bei Hiob lesen, als oben im Himmel es da zu einer kleinen Auseinandersetzung kam. Und so ähnlich ist dann das Gespräch, von dem wir hier lesen, zwischen Mephistopheles und dem Herrn. Und die Frage ist eben, was, ja, man kann das wirklich so sagen, was erfüllt den Menschen eigentlich in seinem Leben? Ist es nicht gut, und da gibt es ja dann auch biblische Ansätze für, ist es nicht gut, wenn er sich einfach an dem genügen lässt, was er hat und Punkt? Das Leben ist so, wie es ist, es kommt, es geht, es passiert und es geht an mir vorbei und Punkt. Kann man da nicht sagen, okay, so ist es und fertig? Naja, ein wenig besser wird er leben, so Mephistopheles, ein wenig besser würde er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmellichts gegeben. Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmellichts gegeben. Der alte Kirchenvater Augustin hat das anders beschrieben, denn er hat das einfach Gottes Sehnsucht genannt. Und Mephistopheles sagt eben zum Herrn, hättest du ihm doch dieses komische Licht nicht eingepflanzt, diese Gottessehnsucht nicht mitgegeben, dann hätte er es leichter im Leben. Weil dann müsste er nicht andauernd gucken, dass er, wie auch immer, über sich hinauswächst, dass er das Größere sucht und findet. Dann könnte er sich einfach abfinden und sagen, es ist, wie es ist. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und fertig. Alles Ding hat seine Zeit und seine Stunde und fertig. Und das Problem des Menschen ist einfach, dass du irgendwie mehr in ihn hineingelegt hast. Und Mephistopheles sagt dann, das ist das Problem des Menschen, daran scheitert er. Und deswegen kann er eigentlich nicht das leben, wozu er berufen ist. Und jetzt der Herr. Kennst du den Faust? Also, wenn man die Geschichte... Bitte?
Schaustraße 1 werden wir beliefert.
Gut. Irgendwie schleicht sich das doch durch die Geschichte hindurch. Also was hier anklingt, ist so ähnlich wie bei Hiob im Himmel. Der Herr ist stolz auf den Faust und sagt, kennst du den? Und will ein bisschen mit ihm angeben. Den Doktor, fragt Mephistopheles, und der Herr sagt, meinen Knecht. Also ein Ehrentitel. Mephistopheles. Für wahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist des Toren Trank noch Speise. Ihr treibt die Gärung in die Ferne. Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Und alle Näh und Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust. Ja, also Vorspiel zum Faust, Vorwort. Ja, Mephistopheles sagt hier dem Herrn, ja, er ist schon gut drauf und er müht sich und er versucht ja das Größere, im Leben zu entdecken und irgendwie, aber es funktioniert nicht. Es ist irgendwie so, und so beschreibt er das ja dann am Ende, befriedigt nicht die tief bewegte Brust. Also das Eigentliche im Leben findet er nicht, obwohl er sich so sehr müht, obwohl er sich so weit ausstreckt. Und danach, was wettet ihr? Denn solltet ihr noch verlieren, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, in meine Straße sacht zu führen. Also es ist wieder wie bei Hiob auch. Also er schlägt eine Wette vor, also Mephistopheles schlägt dem Herrn eine Wette vor und sagt, du, ich muss ihn nur mal so ein bisschen auf meine Straße kriegen und dann wirst du sehen, dann macht er auch an dieses Streben einen Haken. Erlaub mir, dass ich ihn anrühre, dass ich ihn auf meine Straße führe und dann wirst du schon sehen, genau das kennen wir bei Hiob ja auch. Und die beiden gehen diese Wette ein. Dann endet der Prolog im Himmel und dann werden wir mit hineingenommen in die Lebenswirklichkeit dieses so Hochgelehrten, der irgendwie aber doch daran dann ziemlich verzweifelt ist. Und dann wird er lebensmüde, will eigentlich aus dem Leben scheiden, weil all das irgendwie ohne Sinn und Verstand kann man nicht sagen, aber ohne Sinn ist einfach sinnlos ist. Man müht sich ab und es ist irgendwie ein Kommen und Gehen in der Chronologie des eigenen Lebens und man hat irgendwie keinen rechten Gewinn davon. Und dann kommt es eben ja zu dieser Begegnung zwischen dem Dr. Faust und Mephistopheles. In diesem Sinne kannst du es wagen. Verbinde dich, du sollst in diesen Tagen mit Freuden meine Künste sehen. Ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehen. Also sie sprechen vorher miteinander und Mephistopheles lädt dann den Faust ein und sagt, wenn du dich auf meinen Weg einlässt, dann werde ich dir etwas zeigen, was du noch nicht gesehen hast. Das kennen wir bis zum heutigen Tage. Das ist das Motto immer der Werbung. Wenn du dann, und dann werden ja Dinge versprochen, wo uns Hören und Sehen bei vergehen soll. Und manchmal stimmt es ja sogar. Nur nicht so wie versprochen. Dieses Angebot steht im Raum. Was willst du, armer Teufel, mir denn geben, so Faust? Ward eines Menschen Geist in seinem hohen Streben von deinesgleichen je gefasst? Und dann zählt er auf, dass das Schöne, was man erleben kann, was man erreichen kann im Leben, eigentlich nur vergänglich ist. Und zeig mir die Frucht, die fault, noch ehe man sie bricht, und Bäume, die sich täglich neu begrünen. Ja, das sind schon himmlische Zustände. Mephistopheles, ein solcher Auftrag schreckt mich nicht. Mit solchen Schätzen kann ich dienen. Später Faust dann wieder, werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan. Und weiter, wenn ich zum Augenblicke sage, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Also diese Geschichte, die uns Goethe hier erzählt, ist eine Menschengeschichte. Eine Geschichte, die uns alle angeht. Es ist die Geschichte nach der Frage, was das Leben eigentlich erfüllt. Man könnte auch anders sagen, was das Leben reich macht. Und der Mensch, so wird es am Anfang eben beschrieben, ist immer wieder nah an der Verzweiflung bei diesem Streben und Suchen, mit dem klarzukommen, was nicht funktioniert. Und er probiert es immer wieder neu und dann kommt die Kündigung dazwischen. Und dann kauft man Blumen und dann kommt die Scheidung dazwischen. Und dann kommt die Gesundheit und die Krankheit dazwischen. Das Leben ist ein Leben zum Beklopptwerden, zum Verrücktwerden. Dann müht man sich Tag um Tag und Jahr und am Ende merkt man auf einmal alles, nichts, vergänglich. Das ist das, was das Leben bestimmt. Das ist das, was am Ende auch das Leben tötet. erfülltes Leben? Nein, das, was gerade noch Fülle schien, zerrinnt uns zwischen den Fingern wie Sand in einer Sanduhr. Wenn du es schaffst, sagt Faust, dass ich dahin komme, dass ich sage, dieser Augenblick ist so schön, er soll niemals vergehen, also er ist so himmlisch, dann, und darum geht es ja, hast du meine Seele. Eine spannende Geschichte und immer wieder lohnt, das auch zu lesen, einfach auch auf dem Hintergrund dieser Frage, was ist eigentlich das, was das Leben am Ende dann auch reich macht? Die Frage, geht es im Leben darum, immer mehr zu bekommen, oder geht es darum, etwas Größeres zu bekommen? Das ist der Unterschied. Geht es davon, von dem, was es gibt, immer mehr zu haben? Und das kann auch geistlich, spirituell sein. Das kann auch immer mit einem Jesus Christus vorne weg dann geschehen. Geht es darum, immer mehr zu haben von dem, was es gibt? Das kann auch materiell, ganz materiell geschehen. Geht es darum, immer mehr zu haben, um ein erfülltes Leben zu haben? Und was sagt uns diese Welt? Na klar. Sieh zu, dass du auch das noch hast und dann, okay, zugegeben, ist ein bisschen blöd, aber im nächsten Jahr dann das Neue von dem hast, was ja eigentlich nach einem Jahr schon wieder vollkommen veraltet ist. Wir kriegen andere eingeredet, es geht um das Mehr. Wir müssen mehr haben. Aber ist das, was das Leben erfüllt? Nein, sagt die Bibel, das, was das Leben erfüllt, ist das Größere in unserem Leben. Und Spiritualität, auch Gebet, Glauben heißt, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und sich auch mit den Fragen auseinanderzusetzen, die entstanden sind durch mein gieriges Streben nach immer mehr und mehr und mehr. Wir haben uns am Donnerstag in der Bibelstunde nochmal auch mit dem Thema beschäftigt und haben uns dann nochmal ausführlich auch die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen dann angeschaut. Und das war ja auch ihr Lebensprinzip. Mehr. Aber es war eine geistliche Frage, deswegen ging es ja dann auch hinterher darüber, dass sie gefragt haben, wo betet man eigentlich an, auf diesem oder auf jenem Berg? Und der Herr hat gesagt, das ist nicht die Frage, ob hier oder da, sondern die wahren Anbeter sind die, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann, und das ist das, was dazugehört, dann ging Jesus mit ihr einen seelsorgerlichen Weg. Man könnte auch sagen, ging doch mal die Chronologie ihres Lebens durch. Erstmal nicht so ganz leicht. Bring deinen Mann mit, sagt er. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Ja, recht hast du gesprochen, sagt Jesus. Das ist nicht dein, du hattest 5 Männer und den du jetzt hast, ist ja auch nicht dein Mann. Also wir ahnen so grob, wo, sag mal, die Sucht nach Leben, nach Fülle sich in ihrem Leben auch einen Weg gebahnt hat. Und Jesus sagt, du musst die Chronologie deines Lebens mit hineinnehmen in diesen Augenblick, damit du etwas von der Fülle des Lebens erfahren kannst, von dem, was größer ist im Leben. Und deswegen hat Chronos eine große Bedeutung. Und das lernen wir immer wieder in der Bibel oder auch in der Geschichte von Christen, dass die Chronologie unserer Geschichte mit hineingehört in unser Leben. Weil sonst werden wir immer wieder aus der Vergangenheit unseres Lebens, wenn wir da keine Versöhnung erlebt haben, merken, dass sich unsere Zukunft oder die Zukunft unseres Lebens davon gestört ist. Deswegen sagt Jesus, komm, bring deine Geschichte, bring deine Chronologie mit und lass uns auch darüber nachdenken. Also Chronos gehört zum geistlichen Leben dazu. Und das wissen wir ja alle, wenn wir ein Problem, wenn wir einen Schmerz, wenn wir bestimmte Tränen nicht ansehen, was passiert dann? Dann wird es chronisch. Und darum sind wir eingeladen, unsere Geschichte mitzubringen. Aber dann, und jetzt kommt's, ich sag das ruhig so, zur größten Verarsche, die diese Welt zu bieten hat. Du musst die Chance beim Schopf packen. Darum geht's ja. Und wo? Habt ihr schon gelesen? In der Werbung, nächste Woche beim Aldi gibt's ein MacBook für sage und schreibe. Wenn du da nicht dabei bist, wenn du die Chance nicht beim Schopf packst, dann bist du doch bekloppt. Und dann bilden sich die langen Schlangen vor den Läden, wo man die Chance beim Schopf ergreifen möchte. Ja, und manchmal gelingt es, aber manchmal geht es auch schief. Da packt die Hand ins Leere. Wie war das vorhin mit dem Gedicht? Es war nur eine Perücke. Naja, das Bild ist ein anderes. Kairos, im Verwandt mit Kronos, aber Ende doch nochmal was anderes. Ich hatte überlegt, habe ich dem Dietmar vorhin schon erzählt, ob ich mir für die Predigt die Frisur so wachsen lasse. Also wenn ich nicht gut rasiert bin, dann seht ihr, also hier oben ist so kein fruchtbarer, aber ein Halbmond. Und hier vorne ist nochmal, da kommen noch ein paar Haare und hinten auch. Kennt ihr das Problem? Auch nicht die Frauen, die Männer? Da ist schon... Also, wenn ich hinten rasieren würde und hier wachsen lassen würde, dann hätte ich hier so einen schönen Schopf. Bitte? Nicht schön, oder was? Zur Not kann man ihn ja noch verteilen, nach links und nach rechts. Das ist so die modische Variante dann mal. Also, Kairos wird in der Mythologie immer so dargestellt. Er hat hier vorne einen Schopf und hinten eine Glatze. Und wenn die Chance auf dich zukommt, wenn dieser Kairos auf dich zukommt, musst du zupacken. Wenn du zu langsam bist und packst hinterher, was kriegst du dann zu greifen? Die Platte da hinten und sonst nichts. Daher kommt das, die Chance beim Schopfe fassen. Du musst zugreifen, damit du eben die Chance dann wirklich auch dir zu eigen machst. Und das, was uns erzählt wird, das, was uns beigebracht wird, ist, sei es jetzt ein günstiges MacBook oder eine Woche lang Lebensmittel vergünstigt oder umsonst, die Flugreise, die ein besonderes Angebot ist und. Wir werden geflutet mit Angeboten, die eigentlich immer sagen, du musst die Chance beim Schopfe packen. Greif zu. Wir greifen zu und investieren und merken, selbst wenn wir mit beiden Händen den Schopf erwischen, macht mich das reich? Macht uns das reich? Noch ein Auto, noch ein Haus. Okay, erster Haus wäre vielleicht mal ganz gut, aber macht mich das reich? Muss jeder für sich selber beantworten. Die Bibel sagt, nein, belastet nur. Sieh zu, ob du das willst und davon dann noch mehr und noch mehr und noch mehr. Sieh zu. Wir werden bei dieser Frage in die Irre geführt. Und uns wird gesagt, ein erfülltes Leben bekommst du, wenn du die Chance beim Schopfe packst und hier ist sie. Markus 1, Vers 15. Ein Wort Jesu. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Denkt neu und glaubt an das Evangelium. Jetzt die spannende Frage. Die Zeit ist erfüllt. Was steht hier wohl im Griechischen für Zeit? Chronos oder Kairos? Ich gebe euch einen Tipp, Chronos ist es nicht. Es geht bei der Zeit nicht darum, dass wir sie mit mehr anfüllen, sondern dass wir unser Leben mit Größerem anfüllen, was wir gar nicht schaffen können. Die Zeit ist erfüllt. Der Kairos ist da. Denk um, denk neu und glaub an das Evangelium. Und dann, sagt Jesus, werden von dir Ströme lebendigen Wassers fließen. Lass dich nicht weiter betrügen von dieser Welt, die dir sagt, mehr und mehr und mehr und noch mehr, und dann wirst du irgendwann das Gefühl von Fülle und von Reichtum haben. Das einzige Füllegefühl, was du dann bekommst, ist ein Völlegefühl, und das führt sehr oft dazu, dass du dich übergeben musst. Nein, das macht das Leben und den Menschen nicht reich. Was unser Leben reich macht, was unser Leben erfüllt, ist das Größere, was in unser Leben hineinkommt. Und das Spannende, die spannende Aussage Jesu ist eben, dass er sagt, und das ist nicht das, was du da hinten irgendwo suchen musst. Das findest du nicht im Supermarkt und das findest du auch nicht in einer Superkirche. Du findest es hier oder du hast es nicht, sagt Jesus. Die Fülle deines Lebens wirst du niemals von außen bekommen. Ob du das jetzt ganz heidnisch machst oder mit einem frommen Vorzeichen, diese Fülle wirst du nicht haben, es sei denn, du entdeckst diese Fülle in dir, weil der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, in dir wohnt und in dir wohnen will. Darum geht es. Und beten heißt dann am Ende, aus dieser Fülle zu leben. Und für sein eigenes Leben sich auch immer wieder Anregungen zu holen. Was ist das, was mein Leben erfüllt? Dann eben noch mehr und noch mehr und noch mehr? Oder der, der die Fülle ist? Darum betet man. Wenn du betest, ach Herr, gib mir doch, so beten wir ja nicht, aber ich meine, in Amerika gibt es das, gib mir doch noch ein Auto und gib mir doch noch und gib mir doch noch und gib mir doch noch, dann wirst du nicht reicher werden. Es kann sein, dass du es bekommst, aber glaub mal nicht, dass der Herr dahinter steckt. Dann wirst du nicht reicher werden, sondern dann wirst du unterm Strich arm bleiben, weil dein Herz arm geblieben ist. Und das ist das, was Gebet dann auch meint. Zeit kann man messen, aber die Alten wussten auch, Zeit kann man auch wiegen. Ich vermute mal, wenn nicht, seid ihr bedauernswerte Menschen, aber ich vermute mal, jeder von euch hat das erlebt, dass ihr dann schon mal gesagt habt, oder vielleicht nicht so formuliert und verbalisiert habt, aber das so erlebt habt und gesagt habt, boah, guck mal, jetzt haben wir eine Stunde zusammen und jetzt noch eine halbe Stunde und das ist wertvoll. Nein, das Wertvolle in der Zeit ist nicht die Ansammlung der Minuten, sondern das Wertvolle in und an der Zeit ist das, was man in ihr erlebt hat. Man kann stundenlang zusammen vorm Fernseher sitzen, nichts dagegen, kann man machen. Oder mal eine halbe Stunde miteinander reden, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Was würdet ihr sagen, was ist wertvoller? Und da merkt ihr, Zeit kann man messen. Erfüllte Zeit kann man wahrnehmen. Und dazu sind wir eingeladen als geistliche, als spirituelle Menschen, mit uns auf diesen Weg zu begeben. Und die Fülle der Zeit, dieser Kairos, das ist der Moment, wo ich diese Chance beim Schopfe packe. Nicht noch mehr, sondern dieses Geheimnis, Gott ist gegenwärtig. Packst du es und ergreifst du es? Und da lädt uns auch die Bibel ein und sagt, greif zu. Damit du Fülle in deinem Leben erfährst, damit du ein erfülltes Leben bekommst. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt in den letzten Wochen, dass ich mal 2 Uhren trage. Also wer jetzt sagt, ja, stimmt nicht, mache ich nur heute. Aber wisst ihr, das ist Kronos und das ist Kairos. Warum? Wie bitte?
Einmal Sommerzeit und einmal Winterzeit.
Nicht schlecht, aber leider falsch. Aber danke fürs Mitspielen. Das ist Kronos und das ist Kairos. Der Unterschied ist nicht Winter- und Sommerzeit. Der Unterschied ist, diese Uhr zeigt mir die Zeit an und diese die Ewigkeit. Warum? weil die steht still. Die geht nicht. Weil im Himmel gucken wir nicht mehr auf den Sekunden- oder Minutenzeiger, weil Zeit gibt es da nicht. Vor der Welt gab es keine Zeit. Wenn es vorbei ist, gibt es auch keine Zeit. Dann gibt es nur noch Ewigkeit. Dann bleibt die Uhr stehen. Und wir merken, die Fülle der Zeit hat nichts mehr mit Ansammlung von Minuten zu tun, sondern die Fülle der Zeit hat etwas damit zu tun, dass wir, ja, ich weiß auch nicht genau, was wir da machen, aber dann werden wir merken, jede Sekunde, die es dann eigentlich nicht mehr gibt, aber jeder Moment ist so erfüllt mit Leben, wie wir uns das hier nicht mal vorstellen können, wonach wir uns wünschen, wonach wir uns sehen und was wir uns wünschen. Ich muss mal überlegen, ob ich das jetzt immer so mache, weil ich fand das vorhin, als mir es eingefallen ist, gar nicht so doof. Ihr werdet es ja sehen. Aber ich lade uns ein, dass uns das gelingt, dass wir die von Gott gegebene Möglichkeit, weil die Zeit erfüllt ist, beim Schopfe packen. Amen.